Anleitung zum Glücklichsein.
Der perfekte Frühling.
HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Wir wollen heute Morgen wissen, woher kommen denn eigentlich die Frühlingsgefühle? Vielleicht ist Professor Dr. Helmut Schatz mein richtiger Gesprächspartner, denn er ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie und in seiner Arbeit befasst er sich ja mit der Erforschung und Wirkung von Hormonen. Herr Professor, im Frühling spielen die Gefühle gerne mal verrückt und das hat doch sicherlich auch was mit den Hormonen zu tun, oder?
Ja und nein. Ja, weil es zwei Wirkstoffe oder Hormone gibt, das Melatonin und das Serotonin, welche nun im Frühjahr besonders aktiv werden. Entweder wird das eine, das Melatonin, unterdrückt und das Serotonin steigern sich die Spiegel. Das Melatonin ist das Schlafhormon.
Aha, das betrifft also alle die, die noch an Frühjahrsmüdigkeit leiden.
Das mag ein bisschen, ja, damit zusammenspielen, aber die Frühjahrsmüdigkeit ist schon ein Mythos, der nicht alle betrifft, einige schon. Das muss aber in 14 Tagen vorbei sein. Wenn das nicht vorbei ist, dann steckt was anderes dahinter.
Aha, also das ist tatsächlich so. Dieses hellere Licht im Frühling lässt uns vielleicht auch glücklicher werden, lässt uns wacher werden. Gibt es denn so etwas wie ein Frühlingsgefühl? Würden Sie das bestätigen?
Ja, aber selbstverständlich. Gefühle gibt es immer. Die sind nicht unecht oder eingebildet. Und wenn man sie hat, es gibt auch Gefühlsmuffel, die merken gar nichts. Aber das sind Muffel im ganzen Leben. Also, der normale Mensch erwacht biologisch. Der Mensch ist ja ein Teil der Natur. Und die Natur erwacht bei uns im Frühling. Und damit erwacht der Mensch auch mit der Natur. Und es beginnt etwas Neues, der neue Lebenszyklus. Knospen, Blüten und so weiter. Und der Hermann Hesse hat es ja so schön gesagt, nicht? Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Nicht? Wenn etwas Neues beginnt, dann ist es immer ganz besonders interessant, reizvoll und das trägt natürlich zu den Frühlingsgefühlen bei.
Ist es denn auch wichtig für unsere Hormone, wenn wir jetzt zum Frühling hin uns ja auch ein bisschen mehr entkleiden, also Schal, Mütze, Handschuhe, dicke Jacken, all das fällt ja weg. Das heißt ja auch für uns, wenn wir durch die Straßen jetzt laufen, einfach mehr optische Reize.
Mehr optische Reize, aber die haben wieder mit den Hormonen nicht sehr viel zu tun.
Ach, ich dachte, wir kommen dann so schön auf Sexualhormone.
Ja. Die Sexualhormone sind es nicht, um gleich mit einem Vorurteil auszuräumen. Das war vielleicht früher mal bei den Eskimo-Frauen, bevor da die Zivilisation eingekehrt ist, sollen viele Eskimo-Frauen im Winter keine Menstruation gehabt haben. Das ist aber jetzt nicht mehr da. Und dann eines, bei den Frauen können die Hormone keine Rolle spielen, wenn sie die Pille nehmen. Das ist ja der Großteil der Frauen im gebärfähigen Alter, zumindest bei uns hier. Selbst wenn da jetzt ein bisschen Biorhythmus noch wäre, dass die Hormone im Frühjahr höher gehen könnten, würde das überhaupt nicht zu Buche schlagen.
Aber Herr Professor, all die jetzt verliebten und sich küssenden Paare, ist das Einbildung oder haben wir das Gefühl, im Frühling gibt es dort mehr Nähe?
Das ist keine Einbildung, wenn man sich küsst.
Ich sehe das doch.
Ist natürlich immer eine schöne Realität, hat aber mit den Sexualhormonen nichts zu tun, sondern es ist einfach ein ganz neues Gefühl und Sie haben das schon angesprochen, die optischen Reize, nicht? Man ist nicht mehr verhüllt, die Männer sehen die schönen Beine der Damen und vielleicht ein bisschen Busen, wenn man nicht in einen Kapuzenkittel verkleidet ist. Die Arme sind dann frei und der knackige Männerpo, der die Frauen, so sagt man mir, besonders anregt. Und diese Reize, die kommen dann mehr zur Geltung. Und die Farben kommen dazu, nicht? Sie wissen immer, wenn Sie zum C&A hineingehen, und da werden so braune, gedeckte, dunkle, da angeboten
ist
Herbst und Winter. Und im Frühjahr wird es dann bunt und das dreht also die Farbreize. Und also, die Düfte nicht zu vergessen.
Was ist denn eigentlich mit dem Glückshormon Serotonin?
Das Serotonin, das ist dann in den, wenn es hell ist und im Sommer höher. Nur muss man eines sagen, das Serotonin wird an zwei Stellen gebildet, Zellen im Darm, und das kann man dann im Blut messen. Und dann wird es im Gehirn direkt gebildet und wirkt dann auf die Nachbarzellen ein. Das kann man gar nicht messen. Also wenn man jetzt im Blut erhöhte Serotoninspiegel findet, heißt das noch lange nicht, dass es im Hirn genauso funktionieren muss. Serotonin im Volksmund Glückshormon, wenn man Schokolade und Süßes isst, dann fühlt man sich glücklicher. Das ist ja auch wirklich so, nicht? Geben Sie einem Baby mal was Bitteres oder von mir so einen trockenen Wein, den die Männer lieben, auf die Zunge oder einen Kaffee, eigentlich ein schauerliches Getränk, obwohl ich das in Wien immer sehr gern getrunken habe.
Ich wollte gerade sagen, als Wiener müssten Sie doch Kaffee eigentlich lieben.
Geben Sie es dem Baby auf diese Zunge, das spuckt immer. Geben Sie dem aber einen Himbeersaft oder sowas Süßes, dann strahlt das Gesicht. Also es ist schon bei den Babys zu sehen, dass das nicht anerzogen ist, sondern dass süß wirklich glücklich macht, ja.
Gut, und ich glaube, viele von den Hörern eben auch die Tatsache, dass der Frühling jetzt so langsam beginnt, es etwas heller wird. Sie sind Hormonspezialist, Professor Helmut Schatz. Sie sind auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie und auch deren Sprecher. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Und genießen Sie den Frühling.
Ja,
und ja, seien Sie kein Muffel, sondern gehen Sie hinaus, pflanzen Sie Blüten, essen Sie 2 Kugeln Eis von mir, also trinken Sie noch ein Cappuccino dazu, das ist auch nicht schlecht.
Und was machen Sie, Herr Professor?
Ja, genau dasselbe.
Okay,
ja.
Vielleicht verabreden wir uns.
Ja, gut, also tschüss.
Tschüss. Ja, wir liefern heute in der ersten Stunde die Anleitung zum Glücklichsein, der perfekte Frühling. Und bei uns Menschen steigt ja bekanntlich im Frühling ein wenig der Flirtfaktor an. Aber auch die Tiere sind ja nicht ganz untätig. Die Vögel singen und trällern. Also es tut sich einiges jetzt zum Frühlingsanfang im Tierreich. Und was sich da alles abspielt, das weiß einer ganz genau, nämlich Uwe Westphal, Diplombiologe und Buchautor. Guten Morgen.
Morgen, Frau Schäfer.
Ist denn für Sie als Biologe der Frühling eine spannende Jahreszeit?
Ja, auf jeden Fall. Denn jetzt kommen die Aktivitäten doch so richtig in Gange. Also die Vögel haben natürlich auch Hormonschub jetzt und fangen jetzt an zu singen. Der Auslöser ist die zunehmende Tageslänge. Also einerseits die Standvögel, die man jetzt hört. Und jetzt kommen aber auch in den nächsten Tagen die ersten Zugvögel oder sind sogar schon da. Und das geht dann so bis in den Mai rein. Da kommen also immer mehr Vogelarten dazu, das Konzert wird also immer gewaltiger.
Und aus welchen Ecken, Höhlen und Löchern kommen denn noch die Tiere?
Ja, es kommen auf jeden Fall die Frösche und Kröten und Molche aus ihren Winterquartieren. Und gerade die Frösche und Kröten sind sehr auffällig, weil sie dann innerhalb weniger Nächte, wenn es mild und feucht ist, massenhaft zu ihren Laichgewässern wandern.
Achtung, Krötenwanderung, ne? Das sehen wir als Autofahrer immer an den Landstraßen.
Da werden auch Krötenzäune aufgestellt, die dann von Naturschützern kontrolliert werden, wo die Kröten dann über die Straße getragen werden. Und ja, das ist also jetzt auch schon in Gange und das ist allerdings akustisch nicht so auffällig. Nicht so wie unsere grünen Wasserfrösche, die erst später, so Mitte April, ungefähr anfangen zu quaken. Also die Grasfrösche, die knurren und murren eigentlich nur so vor sich hin.
Aber Sie haben, glaube ich, auch Erdkröten und Kraniche bei sich in der Umgebung. Aber wie äußern sich denn die Frühlingsgefühle eigentlich im Tierreich? Gibt's die?
Naja, es ist also einmal natürlich über Gesänge bei den Vögeln und entsprechend verbunden mit Balzverhalten oftmals auch. Bei Säugetieren ist das, Wölfe hätten jetzt ihre Ranzzeit im Februar, aber die sind noch so selten, dass man das nicht so mitkriegt, also das Heulen der Wölfe dann. Aber jetzt kommt die Igel oder auch andere Winterschläfer auch so langsam aus dem Puschen. Die verlassen jetzt auch, wenn es mild ist, ihre Winterquartiere und ja, da ist die Paarungszeit allerdings später. Also was jetzt vor allen Dingen die Frühleicher und dann den Amphibien und die Vögel, die jetzt richtig am Balzen sind.
Also Juliane aus der Wetterredaktion hat vorhin gesagt, es ist heute bei uns noch so ein bisschen wolkig hier und noch so ein bisschen bedeckt. Aber wenn man trotzdem Lust hat auf einen Waldspaziergang heute Nachmittag, was kann man denn im Wald jetzt schon hören?
Ja, muss man nicht mal in den Wald gehen, sondern auch mitten in der Stadt. Wir haben die Meisen, die Kleiber, die Ringeltauben, die Spechte sind fleißig am Trommeln, Buchfinken, Grünfinken, Dompfaffen singen, Heckenbrondelle, Rotkehlchen, Zaunkönig. Also das sind überwiegend die Standvögel. Wenn man Glück hat, schon mal eine Amsel natürlich sowieso, eine Amsel, Misteldrossel. Vielleicht die ersten Singdrosseln müssten in Hessen auf jeden Fall schon da sein. Vielleicht der erste Zilpzalp. Also es ist schon einiges los. Und wenn man Vogelstimmen kennenlernen will, dann sollte man jetzt anfangen damit, nicht im Mai, wenn das Konzert unüberschaubar ist.
Aber Sie sind uns ja natürlich als Ratgeber, als Biologe bekannt, auch als Buchautor, aber eben auch als Tierstimmenimitator. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man Tierstimmen imitiert um 10.22 Uhr, ob die Stimmbänder da schon wunderbar schwingen. Aber welches Tier könnten Sie denn nachmachen, was man jetzt im Frühling hört?
Ach, ich mache immer 2, einen Vogel und einen Frosch.
Okay. Womit fangen wir an? Mit dem Frosch? Ich liebe Frösche.
Ja, dann nehmen wir den Grasfrosch, das ist ja der häufigste. Jetzt, wie gesagt, der knurrt und murrt nur so vor sich hin.
Klingt fast ein bisschen wie die Tauben in meiner Regenrinne.
Ja, die macht noch schon ein bisschen anders. Und als Vogel können wir mal nehmen, meinetwegen das Rotkehlchen.
Faszinierend, wie Sie das immer wieder hinbekommen, lieber Herr Westphal. Können wir Menschen eigentlich den Tieren jetzt im Frühling irgendwas Gutes tun? Viele haben ja den harten Winter über dann doch mal den einen oder anderen Meisenknödel irgendwie aufgehangen. Oder sollen wir uns jetzt völlig raushalten?
Ja, man muss vor allen Dingen bei der Gartenarbeit aufpassen, wenn man jetzt irgendwelche Laubhaufen oder Reisighaufen umschichtet, was man im Herbst vielleicht liegen lassen. Darunter sitzen natürlich gerne Igel oder auch noch überwinternde Frösche und Kröten, sofern sie noch nicht aktiv sind. Da muss man schon aufpassen, dass man die nicht ungewollt dann freilegt.
Und dann weckt. Also das wäre für die Tiere ein Schock, wenn sie nicht langsam in den Frühling hineingehen können. Was machen Sie heute noch? Darf ich das fragen? Frühlingsspaziergang?
Also heute werde ich wahrscheinlich eher geruhsam verbringen, weil ich ganze Woche irgendwie im Garten gearbeitet habe und natürlich auch an meinen Projekten weitergearbeitet habe.
Okay.
Also es ist gerade ein neues Hörbuch in Produktion. Das.
Oder nochmal ein paar Tierstimmen üben.
Ja, da wird es um Vogeltipps gehen. Also die wichtigsten Vogeltipps rund um Vogelfütterung und Nistkästen und was tun mit verletzten Vögeln oder verlassenen Jungvögeln. Das wird also auch noch im März auf den Markt kommen.
Okay.
Ansonsten.
Wir freuen uns drauf.
Ja.
Uwe Westphal, vielen Dank fürs Knurren und Gurren als Frosch. Ich sag mal tschüss, ne?
Tschüss, Frau Schäfer. Tschüss.
Quack. Ja, manchmal braucht man so einen kleinen Anstupser von außen. Dann ist vielleicht Schluss mit Gemütlichkeit. Martin Kriewald ist Motivationscoach und der rüttelt uns jetzt, glaube ich, richtig wach. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie uns motivieren, weil ich habe das Gefühl, bei vielen macht sich so ein bisschen Frühjahrsmüdigkeit breit. Die brauchen jetzt Motivation. Ist es richtig im Frühling?
Das ist richtig. Die Saison der guten Vorsätze, die ist vorbei. Die guten Vorsätze sind über den Haufen geworfen und es geht jetzt an die frische Luft und die Schmetterlinge im Bauch kommen raus und man will aktiv werden.
So, das heißt, der Frühling ist eine Zeit für den Neuanfang und für den Aufbruch.
So sehe ich das auch. Ja, das merkt man ganz deutlich im Tagesgeschäft.
Nun waren Sie selbst ja jemand als Unternehmensberater, der lange in der Mühle drin gesteckt hat. Termine, Flüge, Freunde vielleicht ein bisschen vernachlässigt, Familie vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt. Stellen Sie das denn auch fest, dass wir alle in einem Hamsterrad sind und der Frühling vielleicht dann doch auch ein bisschen die Zeit ist, um die Fesseln mal zu sprengen?
Ja, definitiv, klar. Denn im Winter ist es so, ich gehe morgens im Dunkeln auf die Arbeit, ich komme abends im Dunkeln nach Hause. Was habe ich außer dem Job? Meistens nichts großartig anderes. Und der Frühling bzw. Sommer bietet natürlich die Möglichkeit, auch mal so über den Tellerrand hinaus zu blicken, einfach frische Luft zu schnappen, teilweise im wahrsten Sinne des Wortes.
Wenn man sich das vornimmt, ist es ja das eine. Sie zu kontaktieren oder jemand anderes, der einen da vielleicht unterstützen kann, ist schon mal ein zweiter Schritt. Aber das Wichtige ist ja letztendlich dann durchzuhalten. Wie schaffen Sie das?
Das Wichtigste ist das Festlegen bestimmter Ziele. Ist es die Sommerfigur oder die Bikini-Figur? Das ist das eine, aber es gibt auch ganz andere Ziele. Ob ich jetzt einen Halbmarathon oder Marathon laufen will, ob ich mich fit machen will, um mit meinen Kindern oder Enkeln Fußball zu spielen.
Aufhören zu rauchen vielleicht.
Aufhören zu rauchen, ganz genau, so ist es. Vielleicht auch mal neue Perspektiven im Job zu schaffen. Das sind alles Ziele und sobald ich ein Ziel kenne, kann ich eben auch auf dieses Ziel hinarbeiten.
Und an welcher Schraube drehen Sie da? Weil offensichtlich schaffen wir das ja nicht immer alleine. Also wir brauchen jemanden, der uns mit an die Hand nimmt und uns letztendlich motiviert und sagt, wir schaffen diesen Aufbruch gemeinsam. Was ist Ihr Schlüssel?
Der Schlüssel ist letztlich zu schauen, wie ticke ich oder wie tickt mein Gegenüber. Wenn ich weiß, was treibt ihn an, was kickt ihn, dann kann ich an genau diesen Stellschrauben drehen und kriege ihn dann in die Richtung, wo es hingehen soll, wo er hin möchte. Ich kann ihm natürlich nur die Hand reichen und sagen, okay, pass auf, ich begleite dich auf dem Weg. Er muss den Weg selbst gehen und er muss dann auch das Ziel für sich selbst definieren. Aber eben die Antreiber sind ganz, ganz wichtig.
Das heißt, dem voraus geht ein Gespräch und in diesem Gespräch fallen bestimmte Begriffe, die Sie aufgreifen, damit, wie Sie das ja vorhin schon so gesagt haben, das Ziel eine Art Schmetterling wird und Flügel bekommt oder vielleicht sogar ein Adler oder mit Riesenflügeln. Nun gibt es ja so Kurzstreckenflüge und Langstreckenflüge, ja. Wenn man sich ein großes Ziel steckt, dann muss der Atem ja auch halten. Ist die Motivation im Frühling größer?
Die Motivation ist im Frühling größer und es ist richtig, dass ich kurzfristig kurzfristige Ziele habe und ich habe langfristige Ziele. Wenn ich mir ein großes Ziel setze, beispielsweise im Jahr 2013, ich nehme mal wieder das Marathonbeispiel, einen Marathon zu laufen oder bei irgendeinem Triathlon-Wettkampf mitzumachen, dann bringt mir das nichts, nur mich auf dieses Ziel zu fokussieren, sondern ich muss das Ziel runterbrechen. Da heißt es dann eben Schritt für Schritt. Ich würde dann eher, sagen wir mal, die Kurzstreckenflüge erstmal anpeilen und dann immer wieder mal schauen, ob ich dann noch auf der richtigen Fluglinie bin und in die richtige Richtung fliege.
Gibt es denn auch Leute, die sind, sagen wir es mal so, sie wissen, sie können ihren Job und sie können ihren Job auch gut. Sie wissen, wie man Leute motiviert, aber den da, den bekomme ich überhaupt nicht vom Sofa, der ist und bleibt ein Couch-Potato?
Das gibt es auf jeden Fall. Jeder, der zu mir kommt, da muss das, erstens muss die Chemie stimmen, die ist ganz, ganz wichtig, denn es ist eine sehr intensive Zusammenarbeit. Man lernt sich sehr, sehr gut kennen. Es entwickeln sich persönliche Beziehungen dadurch auch. Man spürt recht schnell, ob jemand wirklich motiviert ist, was zu ändern oder ob er eher durch äußere Impulse darauf gekommen ist, ich könnte ja mal irgendwas verändern. Sei es, ich mache einen unglaublich gestressten Eindruck zu Hause und meine Frau tritt mir in den Allerwertesten. Mhm. Oder der Arzt hat gesagt, du solltest mal unbedingt dich bewegen, denn deine Blutwerte sehen ganz, ganz
übel
aus.
Das würde ich natürlich ernst nehmen als Hypochonder. Okay, aber es ist wichtig, dass es nicht von außen kommt, sondern dass man es selber will. Welche Ziele haben Sie sich denn als Motivationstrainer selbst gesteckt für diesen Frühling?
Für diesen Frühling? Für mich heißt es dies Jahr, auf die Triathlon-Langdistanz zu gehen, also die Ironman-Distanz. Allerdings nicht im Frühling, sondern dann erst im Sommer, im Juli ist das dann. Das ist mein großes Ziel dieses Jahr.
Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, aber als Motivationstrainer wissen Sie ja, wie man das macht. Martin Kriewal, Dankeschön für den Besuch im Studio.
Ich danke auch.
Ja, unser Thema in der ersten Stunde ist der Frühling, die Frühlingsgefühle. Wir liefern eine Anleitung zum Glücklichsein und vielleicht gehört manchmal auch dazu, sein Leben völlig auf den Kopf zu stellen. Manche Leute trauen sich das. Die Schriftstellerin Hilal Sezgin ist so ein Mensch. Guten Morgen, Frau Sezgin.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Sie haben das gemacht, wovon viele andere träumen. Sie haben vor gut 5 Jahren Ihr Leben komplett geändert. Das kann auf ganz unterschiedlichen Wegen passieren. Bei Ihnen gehörte zum Plan, unser geliebtes Frankfurt zu verlassen und in einen 500-Seelen-Ort in der Lüneburger Heide zu ziehen. Wie geht's Ihnen dort?
Es geht mir sehr gut hier. Und es hört sich vielleicht im Nachhinein ein bisschen verrückt an. Auch ich selber erschrecke manchmal im Nachhinein, weil ich jetzt merke, dass es doch auch hätte schief gehen können. Aber es war in der Tat genau das, was ich brauchte. Also ich war einfach nicht mehr glücklich in der Stadt. Ich hatte das Gefühl, die Häuserwände sind überall. Es ist grau, es ist trist, man hat keine Jahreszeiten, man sieht keine Tiere, keine Bäume. Und ich dachte, die Rettung ist, aufs Land zu ziehen. Und tatsächlich geht es mir hier sehr gut. Da bin ich sehr froh, dass das so gut aufgegangen ist.
Also vorher hatten Sie wirklich einen Job in einem Großraumbüro. Sie waren auch viel in diesen Gebäuden, ja, die Sie von außen auch schon abgeschreckt haben. Wie sieht denn jetzt Ihr Alltag aus?
Jetzt gerade zum Beispiel schaue ich auf meinem Arbeitszimmer. Also mein Arbeitszimmer hat 3 Fenster in verschiedene Richtungen und ich schaue auf die Schafsweide. Ich habe sehr weiten Blick, auch auf den Wald und auf die Schafe. Ich habe hier sozusagen Schafe geerbt. Das gehörte gar nicht mit zum Plan. Aber wenn man tierlieb ist und auf dem Land lebt, dann kriegt man automatisch irgendwie Tiere. Und morgens muss ich erstmal eine Runde drehen, die Gänse füttern, die Hühner rauslassen und die Schafe füttern. Und das ist irgendwie ein viel schönerer Anfang des Tages, finde ich, als das Fahrrad abschließen, dann irgendwo hinzuradeln und dann eben in so ein Büro oder so.
Aber Sie sind Publizistin und Schriftstellerin. Das Landleben und den Umgang mit Tieren muss man ja auch erstmal ein bisschen lernen. Da hatten Sie keine Scheu.
Nein, aber das Schicksal war sehr gnädig mit mir. Ich habe nämlich diese Tiere alle portionsweise bekommen. Also als ich hierher kam, waren es erstmal 13 Schafe. Ich wusste ja gar nicht, dass ich mich um die sorgen müsste. Und dann wurden es immer mehr, bis ich die alle kastriert hatte, jetzt sind es 40. Und dann habe ich noch Hühner aufgenommen und dann kamen noch Gänse dazu. Also ich glaube, wenn man mir sofort gesagt hätte, hier warten 50 Tiere auf die 4 verschiedene Spezies, dann wäre ich sofort wieder abgehauen. Aber so konnte ich mich langsam einarbeiten. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen, ich dachte vorher, ich habe Angst, Blut zu sehen. Ja? Und dann habe ich 3 Wochen hier gelebt und sofort hat mir der Tierarzt schon mal beigebracht, wie man Schafen Spritzen gibt. Und es ist toll auch zu sehen, dass das geht irgendwie, dass man sich überhaupt sowas noch aneignen kann. Ich meine, ich bin jetzt 40, aber das geht anscheinend.
Sie haben ja ein ganz wunderbares Buch geschrieben, das heißt Landleben von einer, die rauszog. Beschreiben eben auch darin, dass Sie es wieder genießen, Jahreszeiten wahrzunehmen. Was heißt denn Frühling auf dem Land?
Ja, also Jahreszeit ist wirklich, das ist das was einem in der Stadt am meisten fehlt und was man hier draußen ganz stark hat. Wobei es natürlich verschoben ist. Also zum Beispiel hat der Specht, der ja den Frühling eigentlich so ankündigt oder willkommen heißt, der hat hier jetzt schon gehämmert. Da war aber gerade wieder so eine Schneephase gekommen. Das heißt, es ist natürlich nicht alles...
Völlig aus dem Rhythmus, ja, der Arme.
Und dann kamen die Gänse schon zurück, weil es ja schon mal so mild geworden war im Januar. Dann kommt dann danach nochmal so eine Eisphase und denkt man schon, für die Tiere ist das sehr hart. Ne? Also es ist so ein bisschen verschoben. Aber es ist toll, den Specht zu hören. Und ein bisschen später kommt dann der Kuckuck. Und dann fangen die Buchen an, also so grüne Blätter, so das ist so ein ganz frisches Grün und leuchtet. Die Gänse bauen jetzt ihr Nest. Also es ist schon toll, sowas mitzuverfolgen. Es gibt einfach Abwechslung rund ums Jahr. Und auch wenn das Wetter mal nicht schön ist, hat man doch immer was zu beobachten.
Nun sitzen Sie ja als Autorin, als Schriftstellerin auch viel am Computer. Sie haben viel Verantwortung übernommen für die Tiere, die Sie auch umgeben. Ist denn das Landleben am Ende nicht dann doch stressiger als das Leben in der Stadt?
Naja, man kann sich stressig machen. Das habe ich schon auch zwischendurch mal wieder gemerkt. Also wenn man versucht, so ein komplettes Reiseleben mit, also ich meine, Lesungen, Vorträge, Diskussionen und sowas aufrechtzuerhalten und dann nochmal so nebenher die Tiere zu versorgen, das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Ich reise jetzt einfach weniger. Und nee, man hat schon einen anderen Rhythmus, finde ich schon. Also ich muss nicht an und auf die Uhr gucken oder so. Die Uhrzeiten spielen hier nicht so eine Rolle. Natürlich habe ich eine Uhr, aber es geht mehr so um Licht und um Wetter und naja, um die Bedürfnisse der Tiere. Das hat an sich schon was Beruhigendes. Also abends gehe ich zum Beispiel in den Stall, fütter die Schafe, setze mich ein bisschen zu denen. Und also die Ruhe und Gemütlichkeit, die so eine Schafsherde ausstrahlt, die sind ja alle sehr zahm, die Tiere, das ist was unheimlich Linderndes und Angenehmes und Zeitloses irgendwie.
Wie sind Sie denn als Großstädterin auf dem Land empfangen worden?
Also ich habe wirklich Glück gehabt. Zum einen leben in dem Dorf schon einige andere Leute zugezogen. Also ich war jetzt nicht der erste Fremdling oder so. Aber die Leute sind sehr nett gewesen. Und was mich sehr getröstet hat, ist, dass sie mir auch ziemlich bald signalisiert haben, dass sie das Gefühl haben, ich passe hierher. Also wissen Sie, das war natürlich schon eine Frage. Ne? Bewähre ich mich hier oder denken die, oh Gott, dieser städtische Tollpatsch, also was macht sie hier? Aber es war schon so, ich habe anscheinend doch irgendwie hier eine praktische Ader entwickelt oder so. Das, also die haben mir dann signalisiert, nee, ist schon gut, dass
sie Also da haben Sie sich aber auch selbst ein bisschen überrascht.
Ja, eigentlich schon. Hätte ich mir jetzt nicht so zugetraut.
Und Ihr Frühlingstipp, Frau Seskin, wie sollte man seine Frühlingsgefühle am besten nutzen?
Ach du meine Güte, ich glaube, man muss einfach rausgehen und beobachten, was in der Natur geschieht, egal wie das Wetter ist. Denn hier zum Beispiel ist es total trübe. Aber man darf nicht auf den perfekten Tag warten. Irgendwas wächst immer und irgendein Tier ruft immer. Und das muss man halt so genießen, wie es kommt, auch wenn irgendwie die Sonne sich noch nicht raustraut.
Sie haben vielleicht doch ein ganz klein bisschen Sehnsucht wieder nach Hessen. Denn es gibt eine Lesung mit Ihnen, ein Frauenfrühstück von und mit Hilal Seskin am Sonntag. 11. März ist das, um 10 Uhr im Bürgerhaus in Dietzenbach. 18 Euro kostet das inklusive Frühstück, wer noch Lust hat auf die Veranstaltung. Also dann herzlich willkommen dann wieder in Hessen.
Danke sehr.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.